Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sind Sie bereits schon im Himmel? Werden Sie im Himmel sein, wenn Sie sterben? Waren Sie schon im Himmel gewesen? Sind Ihre Verwandten, Ihre Freunde, die gestorben sind, jetzt im Himmel? Oder vielleicht könnte man auch die Frage stellen, werden Sie im Himmel reich sein? Und zwar im Reich, das im Himmel ist. Was sagt uns die Bibel hierüber? Nun, ich habe einige Male schon bereits über die Tatsache gesprochen, was die Bibel über die Idee lehrt, dass wenn man stirbt, in den Himmel eingeht, wie einige behaupten, wie die meisten behaupten. Und wir haben auch eine Broschüre hierüber zusammengestellt, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und in dieser kostenlosen Broschüre wird viel auch über diese Frage gesprochen, ob Sie, wenn Sie sterben, in den Himmel eingehen oder ob möglicherweise der Himmel zu Ihnen kommen wird. Nun, ich möchte ein wenig aus dieser Broschüre zunächst einmal vorlesen, aber es geht mir heute eigentlich gar nicht so sehr um diese Frage, ob Sie in den Himmel eingehen werden, wenn Sie sterben, sondern es geht mir mehr um die Frage, ob Sie bereits heute schon im Himmel sind und was dann bedeuten würde, dass Sie dann in den Himmel eingehen, wenn Sie sterben. Sie mögen über diese Frage vielleicht ein wenig den Kopf schütteln und sagen, ja, wie kann ich heute schon im Himmel sein? Ich bin ja doch hier auf Erden. Aber viele Stellen werden angeführt von jenen, die behaupten, dass wir in den Himmel eingehen werden, um zu beweisen, dass wir bereits jetzt schon im Himmel sind und von daher natürlich dann im Zeitpunkt unseres Todes in den Himmel eingehen werden. Ich werde Ihnen erklären, wie das zu verstehen ist, wie diese Stellen, die angeführt werden, zu verstehen sind und warum man überhaupt zu dieser falschen Idee kommen konnte. Es hat, wie so oft, auch etwas an der Übersetzung gelegen. Aber zunächst einmal aus unserer Broschüre über das Buch der Offenbarung zitiert, da stellen wir die Frage, was ist der Tod? Und dann sagen wir in Prediger 9, in den Versen 4 und 5, finden wir das Folgende. Und da heißt es, denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung, denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Also wenn die Toten nichts wissen, dann können sie nicht weiterleben. Wenn die Toten keine Ahnung haben, wieso können sie dann lebend im Himmel herumwandern? Wir sagen später, Christus schreibt in Johannes 14, Vers 3, dass wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Als Christus diese Worte sprach, war er hier auf Erden. Schauen Sie, er sagt nicht, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich sein werde. Nein, wenn er zurückkommt, sagt diese Stelle deutlich, dann werdet ihr bei mir sein, wo ich bin, wo ich jetzt bin. Als er die Worte sprach, war er hier auf Erden. Ein weiterer Beweis, dass wenn Christus zurückkommt, wir mit ihm hier auf Erden sein werden, nicht im Himmel. Christus kommt ja aus dem Himmel zurück auf die Erde, um hier das Reich Gottes zu errichten. Wir stellen auch fest, dass König David keineswegs im Himmel ist, eine sehr merkwürdige Situation. König David, einer der Gerechtesten, der natürlich im Reich Gottes eine große, hohe Position haben wird, der ist nicht im Himmel. Wir schreiben und zitieren aus Apostelgeschichte 2, Vers 29. Das sagt der Apostel Petrus. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Und er fährt fort in Vers 34 und 35 zu sagen, denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Mit anderen Worten, es geht um Jesus Christus, der ist in den Himmel gefahren, als der Einzige. Christus sagte auch Nikodemus, das war derjenige, der bei ihm zur Nacht kam, um etwas zu erfahren über das Reich Gottes. Christus sagte Nikodemus, dass niemand gen Himmel gefahren ist, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Ein Zitat aus Johannes 3 und Vers 13. Nun, Martin Luther verstand korrekt die biblische Lehre hinsichtlich dieses Themas und in der Ausgabe von 1938 übersetzt er Johannes 3, Vers 13 wie folgt: Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich des Menschen Sohn. Und die Lutherbibel von 1964 übersetzt es auch so. Also nicht nur niemand ist gen Himmel gefahren, Vergangenheit, sondern er sagt, niemand fährt gen Himmel. Und das ist genau das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Denn als er diese Worte sprach, war er noch nicht im Himmel. Aber es geht um eine ganz allgemeine Feststellung. Der Menschensohn ist der Einzige, der aus dem Himmel kam, der wieder in den Himmel zurückkehren wird, der heute im Himmel ist und kein anderer Mensch, kein anderer Mensch ist im Himmel. Und das schließt sogenannte Heilige mit ein, das schließt ihre Verwandten, ihre Freunde, wahre Christen mit ein, die gestorben sind. Das schließt die Maria mit ein, die Mutter von Jesus Christus, auch die ist in keinster Weise gen Himmel gefahren. Nein, alles dies sind falsche Ideen. Schauen Sie, einige sagen, ja, aber der Henoch, der war im Himmel. Nun, wenn der Henoch im Himmel war, dann hat Christus gelogen, weil er gesagt hat, niemand ist gen Himmel gefahren. Das ist ganz klar eine Stelle, die von keinem angezweifelt wird. Christus sagte zu Nikodemus, niemand ist gen Himmel gefahren. Das schließt alle mit ein. Auf jeden Fall, die bis zum Zeitpunkt, als Christus hier auf Erden war, gelebt haben und gestorben sind. Also Henoch ist nicht in den Himmel gefahren. Vielfach wird Hebräer 11 und Vers 13 zitiert. Aber hier sagt Hebräer 11 und Vers 13 folgendes. Diese alle, also es werden hier viele erwähnt in Hebräer 11, inklusive Henoch, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt. Das verheißene ewige Leben im Himmel, in Anführungszeichen, haben sie nicht erlangt. Also auch diese Stelle beweist bereits, dass Henoch keineswegs heute im Himmel ist oder in den Himmel gefahren ist. Wir fahren fort zu sagen, Henoch wurde von Gott weggenommen oder Gott nahm ihn hinweg, sodass er den Tod nicht sehen sollte, wie Hebräer 11 und Vers 5 richtig übersetzt lautet. Gott entrückte oder brachte ihn zu einem anderen Platz hier auf Erden, damit er den zweiten Tod nicht sehen sollte. Vielleicht möglicherweise auch zunächst einmal den ersten Tod, um ihn vor physischem Schaden zu bewahren. Aber ganz besonders die Tatsache, dass er in einer Situation steckte, die gefährlich für ihn hätte werden können. Deswegen musste ihn Gott von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort transportieren, wie die Bibel auch zeigt, dass dies häufig der Fall war. Und das Gleiche gilt für Elia. Der ist nämlich auch nicht in den Himmel gefahren. Interessanterweise, denn sonst hätte Christus wiederum gelogen. Nein, er ist in einen Himmel gefahren, aber nicht den Himmel, in dem Gott ist, nicht diesem dritten Himmel. Die Bibel spricht von drei Himmeln. Sie spricht von der Erdatmosphäre, sagen wir einmal, wo es Wolken gibt, wo Vögel fliegen, wo Flugzeuge noch fliegen können. Und dann spricht er von einem zweiten Himmel, das würde man heute so als das Universum mit den Galaxien, Sternen, Planeten und so weiter bezeichnen. Und dann gibt es den dritten Himmel. Das ist der Himmel, in dem Gott lebt. Also wenn vom Himmel die Rede ist, dann muss man immer sehen, was der Zusammenhang bedeutet. Elia ist keineswegs in den dritten Himmel gefahren, denn Christus sagte, niemand ist dorthin gefahren, bis auf den Menschensohn. Und wir lesen auch, nachdem Elia auch wiederum durch diese feurigen Wagen hinweggenommen wurde, dass er von einem Ort der Erde auf einen anderen oder zu einem anderen Ort der Erde transportiert wurde, denn er war noch nicht tot nach dieser, in Anführungszeichen, Hinwegnahme. Wir lesen in 2. Könige, Kapitel 2, die Verse 1 und 11, dass Elia im Wetter, in einem Wirbelsturm, gen Himmel fuhr. Wir lesen ebenfalls, dass die Jünger von Elia verstanden, dass Elia nicht in den dritten Himmel kam, dass sie besorgt waren, denn, ich zitiere, der Geist des Herrn mag ihn genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen haben. Vers 16. Tatsächlich brachte Gott Elia an einen anderen Ort hier auf Erden, wo Elia bis zu seinem Tode lebte. Aber auch er ist gestorben. Alle sind gestorben, wie Hebräer uns gesagt hat. Er schrieb einen Brief und sandte ihn an König Joram, nachdem er, achten Sie darauf, nachdem er in den ersten Himmel, die Erdatmosphäre, wo eben Stürme noch sind und Wetter, nachdem er in den ersten Himmel aufgefahren war, da Joram genau zu jener Zeit von Elias Verschwinden König wurde. Sie können das in 2. Könige 1, Vers 17, Kapitel 3 und Vers 1 nachlesen. 2. Chronik 21, die Verse 12 bis 15, geben uns den Inhalt dieses Schreibens wieder und beziehen sich auf die bösen Taten des Königs Joram, die er beging, nachdem Elia hinweggenommen worden war. Wenn er also gestorben wäre, dann hätte er keine Kenntnis mehr von diesen Dingen gehabt. Nachdem also der Elia weggenommen worden war, dann hat der Joram diese bösen Dinge getan und dann hat Elia einen Brief geschrieben. Der war also nach wie vor hier auf Erden, aber irgendwo anders. Er wurde also durch die Luft von einem Ort hier auf Erden zu einem anderen transportiert. Der Punkt, den ich hier Ihnen sagen möchte, ist folgender. Henoch ist nicht im Himmel, niemals gen Himmel, den dritten Himmel gefahren. Elia ist nicht im dritten Himmel. Elia ist tot, er ist tot im Grab. Henoch ist tot im Grab. Das hat Christus klar und deutlich gesagt, das hat Paulus im Hebräerbrief klar und deutlich gesagt. Es gibt eine Stelle, die immer wieder angeführt wird, wo Christus in einer Vision mit Mose und Elia sprach. Und dann sagen einige, ja nun gut, das zeigt ja doch, dass die leben und im Himmel sind. Nun, Christus war, als er diese Dinge sagte in dieser Vision, ja auch nicht im Himmel, er war hier auf Erden. Es war eine Vision, es war ein Ereignis, was den vier Jüngern, den vier Aposteln gezeigt wurde, die er auf den Berg genommen hatte. Oder waren es jetzt drei oder vier? Und es war etwas, was in der Zukunft stattfinden würde. Dies besagt in keinster Weise, dass die irgendwo gelebt hätten, Elia und Mose. Nein, die sind tot im Grab, wie die Bibel deutlich zeigt. Wenn sie nämlich nicht tot im Grabe wären, wozu dann eine Auferstehung? Schauen Sie, es würde gar keinen Sinn ergeben. Die Auferstehung ist ja deshalb notwendig, um jemanden, der tot ist, wieder zum Leben zu erwecken. Elia starb. Henoch starb. Hebräer 9, Vers 27 sagt, wir wissen jedoch ebenfalls aus der Schrift, dass Elia nach diesem Vorfall starb, wie es für jeden Menschen einmal bestimmt ist, zu sterben. Das steht in Hebräer, Kapitel 9, Vers 27. Was ist dann der Tod? Was sagt die Bibel, ist der Tod? Ist der Tod eine Scheidung von Körper und Seele und stirbt der Körper, aber die Seele lebt weiter, eine unsterbliche Seele lebt weiter im Himmel? Nein, die Bibel sagt nirgendwo, dass die Seele unsterblich sei. Die Seele, die sündigt, soll sterben, heißt es in der Bibel. Als Adam erschaffen wurde und Gott ihm den Atem des Lebens einblies, da wurde er zu einer lebendigen Seele. Vorher war er eine tote Seele. Die Bibel zeigt immer und immer wieder, dass die Seele etwas Physisches ist, was sterben kann. Das Wort Seele wird auf Tiere angewandt. Das Wort Seele wird auf Leichname angewandt. Nein, der Tod ist keineswegs eine Scheidung von Seele und Leib. Seele kann sich auf psychologische Dinge beziehen, auf Gedanken, auf Ideen schon, aber es ist alles Teil des physischen Menschen. Wir sagen, die biblische Wahrheit ist sehr eindeutig. Kein menschliches Wesen kommt nach seinem Tod in den Himmel. Denken wir daran. Kein menschliches Wesen kommt nach seinem Tode in den Himmel. Wir lesen in Jesaja 57, die Verse 1 bis 2. Der Gerechte ist umgekommen, niemand ist da, der es zu Herzen nimmt, und fromme Leute sind hingerafft, und niemand achtet darauf. Ja, der Gerechte ist weggerafft durch die Bosheit und geht zum Frieden ein. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Jesus bestätigte, sagen wir, in unserer Broschüre, dass die Toten wieder zum Leben erweckt werden. Tatsächlich ist es Christus, der sie rufen wird, und sie werden antworten. Er sagte in Johannes 5, die Verse 28 und 29, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, das heißt alle, die gestorben sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, zur Auferstehung des Lebens. Die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Die sind weder in der Hölle, die Bösen, noch sind die Guten im Himmel. Die leben alle nicht mehr. Die sind alle in ihren Gräbern. Sie alle warten auf die Auferstehung, die Gutes getan haben, auf die erste Auferstehung. Die eben nicht so Gutes getan haben, auf die zweite Auferstehung. Die Bibel spricht nämlich von zwei, genau gesagt von drei Auferstehungen. Auch etwas, was die meisten Menschen noch nie gehört haben, obwohl die Bibel es ganz klar und deutlich lehrt. Nein, die leben alle zurzeit nicht. Die sind alle nicht im Himmel oder in der Hölle. Eine solche Hölle gibt es ebenfalls auch nicht. Die Idee, dass jetzt Seelen da, die unsterblich sind, in der Hölle für alle Zeit und Ewigkeit gemartert und gefoltert werden, eine absolut heidnische Idee, die nirgendwo in der Bibel beschrieben steht. Wir fahren fort, zu sagen, die Tatsache, dass der Tod ein Schlaf ist und dass die Toten aus diesem Schlaf erweckt werden, wird ebenfalls in Daniel 12, Vers 2 bestätigt. Und ich zitiere, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das bezieht sich jetzt auf diejenigen in der dritten Auferstehung, die zu ewiger Schmach und Schande aufwachen werden. Mit anderen Worten, sie werden ein Schicksal erfahren, sie werden im feurigen Pfuhl verbrannt werden, wie die Bibel sagt. Und das hat ewige Konsequenzen. Das heißt nicht, dass die ewig für alle Zeit in diesem feurigen Pfuhl gemartert werden. Auch dann nicht. Auch nicht nach dem Millennium, dem großen weißen Throngericht, wenn die dritte Auferstehung stattfindet. Nein, die werden verbrannt werden. Immer und immer wieder lehrt uns die Bibel, dass diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, verbrannt werden, ausgelöscht werden, vernichtet werden. Das heißt, es wird so sein, als ob sie es nie gegeben hätte. Wir fahren fort. Der Engel, der mit Daniel sprach, sagte ihm, du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Vers 13. Der ist auch nicht im Himmel. Der muss warten bis zum Ende der Tage, wenn er auferstehen wird von den Toten. Das ist die klare, deutliche Lehre der Bibel. Und alle anderen, die es falsch verstehen und falsch verstehen wollen, haben diese Ideen wiederum wie so häufig aus dem Heidentum übernommen. Die Idee der unsterblichen Seele stammt aus dem Heidentum. Die Idee von Himmel und Hölle stammt aus dem Heidentum. Plato, Aristoteles und die gehen zurück auf die Ägypter, die Babylonier und so weiter und so fort. Nichts von dem findet sich in Gottes Wort. Und gleichwohl gibt es einige interessante Stellen, die immer und immer wieder angeführt werden, um das Gegenteil beweisen zu wollen. Und auf die möchte ich heute einmal eingehen. Lesen wir zunächst einmal Epheser 1 und Vers 3. Epheser 1 und Vers 3. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Im Himmel. Nun, einige sagen, aha, also Gott hat uns bereits schon mit geistlichem Segen im Himmel gesegnet, was beinhaltet, so sagen sie, dass wir nach dem Tode in den Himmel eingehen. Einige sagen, das bedeutet, dass wir bereits heute schon in den Himmel eingehen können. Einige behaupten ja auch, sie seien bereits im Himmel gewesen. Entweder haben sie das geschlafen, geträumt oder sie hatten waren unter einer Narkose, haben sich da was eingebildet. Einige waren vielleicht im Suff. Aber schauen Sie, alles das ist Unfug. Vieles ist natürlich auch totale Fantasie oder auch ganz klar sind das Scharlatane, die das so von sich behauptet haben. Einige haben ja auch nachher das dann widerrufen und gesagt, ja, das war alles nicht so. Aber schauen Sie, was da so beschrieben wird, wenn diese Leute diese angeblichen Nahtoderlebnisse gehabt haben. Wenn Sie das mit dem vergleichen, was die Bibel wirklich sagt über den dritten Himmel, was die Bibel sagt über Gott den Vater, was die Bibel sagt über Engel, was die Bibel sagt über Jesus Christus, dann wissen Sie, wenn Sie der Bibel glauben, dass alles dies nicht richtig gewesen sein kann. Was immer die gesehen haben, wo immer die angeblich gewesen sind, war nicht der dritte Himmel. Nun, vielleicht war es ein Reich, wo Satan herrscht, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Aber hier geht es darum, dass gesagt wird, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Nun, diese Ausdrucksweise, Luther schreibt hier im Himmel kontinuierlich, auch an anderen Stellen, die ich gleich vorlesen werde, ist eine Übersetzung einer griechischen Aussage. Und diese griechischen Worte, die hier benutzt werden, sind, und ich buchstabiere es jetzt, ta, t-a, neues Wort, epourania, e-p-o-u-r-a-n-i-a. Und das bedeutet wörtlich, oder man kann es wörtlich so übersetzen, die himmlischen. Nun, das ist eine sehr interessante Stelle, die himmlischen. Und viele wissen natürlich darüber nichts anzufangen. Die Schlachterbibel schreibt kontinuierlich, wenn diese Ausdrucksweise benutzt wird, in den himmlischen. Und dann schreiben sie Regionen. Aber Regionen wird in eckigen Klammern gesetzt, weil dieses Wort sich nicht im Hebräischen oder vielmehr im Griechischen hier befindet. Die haben es also ergänzt. Die wollten irgendwas da ergänzen. Und haben geschrieben in den himmlischen und dann in eckigen Klammern Region. Die Zürcher Bibel schreibt kontinuierlich in der Himmelswelt, mit zwei Ausnahmen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, in Epheser 3 und Vers 10 Und in Epheser 6 und Vers 12 schreiben sie in den himmlischen Regionen. Aber Regionen schreiben sie hier nicht in Klammern. Die Mengebibel schreibt auch wiederum kontinuierlich in der Himmelswelt, bis auf Epheser 3 und Vers 10, wo sie schreiben in den Himmelsräumen. Und die Elberfelder Bibel schreibt auch wiederum kontinuierlich in der Himmelswelt, geben aber die Anmerkung wörtlich in den himmlischen, und dann schreiben sie Welten, aber setzen Welten in Klammern, weil eben das Wort Welten auch wiederum nicht im Urtext steht. Ich möchte hier kurz zunächst einmal weitere Stellen vorlesen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden, wo der gleiche Ausdruck, dieser gleiche griechische Ausdruck, ta epurania, benutzt wird. Zunächst einmal Epheser Kapitel 2 und Vers 6. Epheser 2 und Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Aber wiederum das gleiche Wort, und so wird es eben auch anders und unterschiedlich übersetzt, wie ich sagte, mit in himmlischen Regionen, in der Himmelswelt. Interessanterweise, dass jemand mir geschrieben hat, der hat mir dann noch andere Übersetzungen zu dieser Stelle mitgeteilt. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, zusammen mit Christus Jesus hat er uns vom Tode auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Schauen Sie, wie das interpretiert wird und der Eindruck wird erweckt. Schon jetzt hat er uns einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, also später werden wir dann im Himmel sein, ist die Idee scheinbar. Aber so steht es eben nicht im Urtext. Die Übersetzung Hoffnung für alle, die hat geschrieben, durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. Und das neue Leben schreibt, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu einem himmlischen Reich. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, wie das alles zu verstehen ist. Aber das genau gleiche Wort, die gleiche Entsprechung finden wir in Epheser Kapitel 3 und Vers 10. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Eine sehr interessante Stelle, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Der Punkt, den ich hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass in all diesen Stellen die griechischen Worte ta epurania benutzt werden oder sehr ähnliche Worte, Ableitungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Und schließlich noch Epheser Kapitel 6 und Vers 12. Epheser 6 und Vers 12, da wird auch wiederum das gleiche Wort, die gleiche Entsprechung benutzt. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, oder wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, schreibt hier die Lutherbibel. Aber wiederum das gleiche Wort, in den himmlischen. Böse Mächte in den himmlischen. Nun, wir haben eine englische Broschüre verfasst, die ist zurzeit leider nur in Englisch erhalten. Paul's Letter to the Ephesians, also der Brief des Paulus an die Epheser. Und ich werde jetzt sehr stark aus dieser Broschüre zitieren, Ihnen das jetzt hier übersetzen, wenn es um diese Stellen geht. Denn die werden alle in diesem Kommentar zum Epheserbrief behandelt und erklärt. Es ist dies regelrecht ein Kommentar, der jede einzelne Stelle, jeden einzelnen Vers im Epheserbrief kommentiert. Wir haben auch einen Kommentar in Englisch über den Galaterbrief und einen weiteren über den Philipperbrief. Den Kolosserbrief noch nicht, aber den werden wir auch noch herstellen. Kehren wir zu Epheser 6, Vers 12 zurück. Dieser Stelle, die ich gerade gelesen hatte, wo hier Luther davon spricht, dass also hier die bösen Geister sogar, denn es geht ja hier um die bösen Geister, unter dem Himmel seien. Aber wie gesagt, das griechische Wort ist Epuranios. Die Kommentare sagen eigentlich sehr einheitlich. Nur hat sich das bei, sagen wir mal, den Laienmitgliedern gewisser Kirchen nicht herumgesprochen. Dass dies ein Wort ist, das wortwörtlich bedeutet, über dem Himmel. Aber das Wort Himmel bedeutet nicht unbedingt der dritte Himmel, sondern es kann sich eben auch, wie zum Beispiel Strong's Exhaustive Concordance schreibt, auf die Erdatmosphäre beziehen, den ersten Himmel. Es kann sich auf den dritten Himmel beziehen, wo Gott eben wohnt. Es kann sich aber auch auf den Bereich beziehen, den wir den ersten Himmel nennen. Im Englischen wird da eine Unterscheidung getroffen. Es wird von Heaven gesprochen und von Sky. Sky kann sich auf den ersten Himmel beziehen. Sky würde sich nicht auf den zweiten Himmel beziehen und schon gar nicht auf den dritten. Schauen Sie, Satan ist nicht nur der Gott dieser Welt. Satan ist nicht nur derjenige, der die ganze Welt verführt. Sondern wir lesen auch von Satan, dass er durch die Luft herrscht. Durch die Luft. Wie macht er dies? Nun, er sendet Emotionen, er sendet Ideen, er sendet Einstellungen durch die Luft. Wie zum Beispiel auch Schallwellen durch die Luft übertragen werden. Satan ist keineswegs im Himmel. Nun, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat er Zutritt zum dritten Himmel, wie wir lesen, aber dann wird er ausgeschlossen und ausgestoßen aus dem dritten Himmel, wie uns die Offenbarung sagt. Aber bis dann Christus zurückkommt, um ihn zu ersetzen, ist er nach wie vor hier auf Erden, herrscht er nach wie vor durch die Luft und er hat einen Thron hier auf Erden, wie wir lesen. Und er muss so lange herrschen auf dieser Erde, bis Christus zurückkommt, um ihn abzulösen. Also er ist derjenige, der durch die Macht der Luft herrscht, durch die Luft hindurch herrscht, dadurch eben Emotionen ihnen schickt, wenn sie manchmal himmelhoch jauchzend sind und dann zu Tode betrübt und nicht wissen, woher das kommt. Das kommt deshalb, weil sie eben vielleicht unbewusst sich Einflüssen hingeben, die nicht von Gott kommen. Dieses gleiche Wort, das wir hier erwähnt haben im Griechischen, Iporanios, das wird auch in Philipper Kapitel 2 und Vers 10 benutzt. Philipper Kapitel 2 und Vers 10. Da heißt es hier wiederum in der Lutherbibel, dass in dem Namen Jesu sich beugen solle aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Aber die Elberfelder Bibel, die bringt es genauer. Sie spricht nämlich von den Himmlischen. Also nicht die im Himmel sind, sondern den Himmlischen, denn das ist genau das, die Übersetzung dieses griechischen Wortes. Und dann spricht sie von den Irdischen, dann allerdings spricht sie dummerweise von den Unterirdischen, das ist natürlich verkehrt. Damit wird ja der Eindruck erweckt, dass da also jetzt Menschen unter der Erde leben, vielleicht Dämonen leben unter der Erde in der Hölle. Nein, es sind diejenigen, die unter der Erde sind, im Sinne, dass sie gestorben sind, die sind tot, die leben in ihren Gräbern. Oder vielmehr leben nicht, die liegen in ihren Gräbern und werden auferweckt. Christus wird sie alle richten. Alle werden gerichtet werden. Auch die Himmlischen, was Engel mit einschließen kann. Denn wir lesen ja im Korintherbrief, dass wir unter Christus Engel richten werden. Also alle werden letztendlich gerichtet werden. Aber hier wiederum geht es um die Himmlischen. Wir werden gleich noch sehen, wie das zu verstehen ist. Aber diese gleichen Worte hier, die wir in Epheser 1 und Vers 3 gefunden haben, in Epheser 2 und Vers 6, Epheser 3 und Vers 10 und Epheser 6 und Vers 12, die finden sich auch in Johannes Kapitel 3 und Vers 12. Und schauen wir uns dies einmal näher an. Johannes Kapitel 3 und Vers 12. Johannes 3 und Vers 12. Was sagt Christus hier? Hier wiederum zu Nikodemus. Er sagt, glaubt ihr nicht, was ich euch von irdischen Dingen sage? So werdet ihr glauben, oder wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Nun wiederum, das Wort Dinge steht nicht hier im Urtext. Wenn ich euch von himmlischen sage. Himmlischen was? Nun, in diesem Fall ging es schon um himmlische Dinge, aber nicht unbedingt jetzt um die geistlichen Dinge, die mögen mit eingeschlossen gewesen sein, die wir ja im Himmel finden. Es gibt einen geistlichen Altar, es gibt einen geistlichen Tempel, von dem wir sprechen, einen geistlichen Thron. Es geht hier mehr um geistliche Angelegenheiten oder himmlische Angelegenheiten. Er sagt, wenn ihr noch nicht einmal mir glaubt, wenn ich euch von irdischen Angelegenheiten rede, wie könnt ihr dann mir glauben, wenn ich euch von himmlischen Angelegenheiten spreche? Aber das gleiche Wort wird wiederum hier benutzt. Und dann auch in Hebräer. Hebräer 8 und lesen wir die Verse 4 und 5. Hebräer 8 und Vers 4. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er, die Rede ist von Christus, nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Es geht hier um das Opfergesetz, auch das Gesetz für die Priester. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Gleiche Wort. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte, siehe zu, sprach er, dass du alles gemacht hast nach dem Bilde und dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Schauen Sie, diese physische Stiftshütte war ein Abbild der geistlichen Stiftshütte im Himmel, von der wir auch reden und lesen im Buch der Offenbarung. Es gibt also eine geistliche Stiftshütte im Himmel. Und hier spricht er davon, dass die physische Stiftshütte mit all dem, was in der Stiftshütte war, nach diesem Abbild hergerichtet werden sollte, was Gott dem Mose gezeigt hatte. Und hier spricht er in der Tat jetzt von himmlischen Dingen. Man kann hier das Wort Dinge ohne weiteres ergänzen, weil es sich hier um die himmlische Stiftshütte dreht. In Hebräer 9 und Vers 23 wiederum das gleiche Wort. Da heißt es, Hebräer 9 und Vers 23, so also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge, sagt er hier, aber wiederum Dinge ist natürlich hier eine Ergänzung, in diesem Falle richtig, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Und er schreibt dann davon, von der Tatsache, dass natürlich die Stiftshütte, diese irdische Stiftshütte, dann durch diese ganzen Opfergesetze und diese anderen Rituale gereinigt worden ist. Aber das ist alles für uns heute nicht mehr notwendig und verbindlich. Aber Christus hat sogar die himmlische Stiftshütte gereinigt durch sein Blut. Und auch das ist interessant, denn wir lesen ja von Kämpfen, die sogar im Himmel stattfanden zwischen Satan und seinen Engeln, seinen Dämonen, gegen Michael und seine Engel. Und wir lesen ja, dass Satan in der Vorzeit, der grauen Vorzeit, versucht hat, Gott von seinem Thron zu werfen im dritten Himmel, hat diese Rebellion angezettelt und ein Drittel aller Engel sind ihm gefolgt, sind zu Dämonen geworden. Und wir lesen auch, dass in der Endzeit ein solcher Kampf noch einmal stattfinden wird. Also auch hier ist eine Reinigung notwendig. Aber schauen Sie, es geht mir hier darum, dass hier das gleiche Wort benutzt wird. Es geht hier wiederum um himmlisches oder himmlische Dinge. Und wenn dann dieses Wort als Adjektiv benutzt wird, dann finden wir eben weitere Stellen, wo hier dieses Wort in Anwendung kommt. Kehren wir zu Epheser zurück. In Epheser, Kapitel 1 und Vers 20. Da wird auch das Wort Epauranios benutzt. Epauranios. Die andere Entsprechung war ta eporania. Also eine Ableitung, es ist hier ein Adjektiv. Epouranios, E-P-O-U-R-A-N-I-O-S. Aber Sie sehen hier, es ist das gleiche Wort, die gleiche Idee. Und noch einmal gelesen, Epheser 1 und Vers 20, wo wir gelesen hatten, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt seine Rechten im Himmel. Ganz klar und deutlich hier wird vom dritten Himmel gesprochen. Dieses Wort kann sich, wie ich sagte, auf den dritten Himmel beziehen, muss es aber nicht. Muss es aber nicht. Und in gewissen Fällen, wie wir gleich sehen werden, tut es dies auch nicht. Aber es kann durchaus etwas sein, was im dritten Himmel ist. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 18, Vers 35 an. Matthäus 18 und Vers 35. Aber wie so oft, es ist wichtig, dass man den Zusammenhang liest und dass man nicht von einer Stelle jetzt großartige Schlussfolgerungen anstellen will. Matthäus 18 und Vers 35, wo Christus sagt, so wird auch mein himmlischer Vater, schauen Sie, dieses gleiche Wort wird benutzt, an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Also hier wird das Wort klar auf Gott, den Vater, angewandt, der im Himmel ist. Also himmlischer Vater im Sinne von Gott ist im dritten Himmel. Und so gibt es eben viele Stellen, 1. Korinther 15, Vers 48, wo das gleiche Wort benutzt wird, um dies näher zu beschreiben. 1. Korinther 15, lesen wir Vers 48. Wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, Jesus Christus, so sind auch die Himmlischen. Und was sagt Paulus dann? Wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Also schauen Sie, auch hier wiederum geht es darum, dass wir Jesus Christus gleich sein werden. In der Auferstehung, nicht vorher, in der Auferstehung. Wir werden sein Bild tragen, wir werden so aussehen, wie er aussieht. Wir werden Geistwesen sein, wir werden Mitglieder sein der Gottfamilie. Einige verstehen das nicht. Einige verstehen zwar, dass wir vielleicht auferweckt werden zu ewigem Leben, aber sie verstehen nicht, dass wir teilhaben werden an der Gottfamilie. Die Tatsache, dass Gott eine Familie ist. Gott besteht zurzeit aus dem Vater und dem Sohn, aber wie ich noch zeigen werde und was Bedeutung hat für die Stellen, die wir bereits im Epheserbrief gelesen haben, Wenn wir heute den Heiligen Geist haben, dann sind wir bereits gezeugte Mitglieder der Gottfamilie, Kinder Gottes. Noch nicht wiedergeboren zu unsterblichem ewigen Leben. Noch keine Geistwesen. Aber wir sind bereits gezeugte Kinder in Gottes Reich. Gezeugte, nicht geborene Kinder. Lesen wir nun eine Stelle, wo sich dieser Ausdruck Epouranios auf Segnungen bezieht, die vom Himmel kommen. Das ist wichtig zu begreifen. Hebräer Kapitel 3 und Vers 1. Und es gibt viele Stellen, die ich Ihnen hier anführen könnte, die wir alle in dieser Broschüre im Englischen über den Brief an die Epheser dann auch zitiert haben. Oder nicht alle, aber wenigstens sehr einige oder viele. Darum, Hebräer 3 und Vers 1, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Die Berufung wurde uns vom Himmel durch Gott gegeben. Gott muss uns berufen. Schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus. Also schauen Sie, hier geht es um eine himmlische Berufung. Kapitel 6 und Vers 4 im Hebräerbrief. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße. Buße, eine schlechte Übersetzung nebenbei gesagt. Die Bibel spricht häufig hier in der Lutherbibel von Buße. Eigentlich total verkehrt. Es geht nicht um Buße, es geht um Reue. Es geht darum, dass man sich abwendet vom Falschen, dass man beginnt, das Richtige zu tun. Zunächst einmal natürlich die Erkenntnis erhält, was falsch ist, was richtig ist, und dann das Richtige tut, indem dass man Gott gehorcht. Wenn man Gott nicht gehorcht, bereits schon vor der richtigen Taufe, wird man den Heiligen Geist nicht erlangen. Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm bereits gehorchen, wie es heißt. Also Buße ist hier schlecht, aber es geht darum, die haben bereits die himmlische Gabe geschmeckt. Die Gabe, die vom Himmel kommt, haben die bereits zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einer gewissen Zeit, für eine gewisse Zeitdauer in ihrem Leben gespürt. Die hatten den Heiligen Geist bereits, haben ihn dann wieder verloren. Und Paulus sagt, wenn das geschieht, dann ist es unmöglich, sie erneut zur Reue zu bringen. Auch in 2. Timotheus 4, eine weitere Stelle, die ich hier kurz erwähnen möchte, wo auch wiederum das gleiche Wort im Griechischen benutzt wird. 2. Timotheus, Kapitel 4 und in Vers 18. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Aha, aber hier steht's doch, wir gehen in den Himmel ein. Nein, das himmlische Reich. Ein Reich vom Himmel. Aber es wird auf die Erde gebracht werden. Warum sagt uns Christus sonst, dass wir beten sollen zu Gott dem Vater, dein Reich komme, anstatt zu beten, nimm uns auf in dein Reich im Himmel? Das sollen wir gerade nicht beten. Wir sollen beten, dein Reich komme hier auf diese Erde. Die wahren Christen werden das Erdreich besitzen. Sie werden auf Erden herrschen. Nicht nur über die Erde, sondern auch auf Erden. Als Könige und Priester. Die Bibel ist ganz konsequent da und sehr einheitlich. Es geht um das himmlische Reich, ein Reich vom Himmel. Zurzeit ist es natürlich im Himmel, klar. Gott, der Vater, Jesus Christus sind im Himmel. Aber Christus wird herniederkommen auf diese Erde, um das Reich, die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde zu errichten. Und sie werden dann als ein wiedergeborenes Mitglied in diesem Reich sein, um unter Christus, mit Christus, unter Christus, auf dieser Erde, in dem vom Himmel kommenden Reich zu herrschen. Deswegen wird auch manchmal im Matthäus-Evangelium vom Himmelreich gesprochen. Es ist ein Reich der Himmel, wie es heißen sollte, ein Reich vom Himmel aus regiert. Es wird aber auf die Erde kommen. Die Vincent Word Studies schreibt, dass die Bedeutung hier ist, dass es geistliche Segnungen gibt, die im Himmel gefunden sind, die aber uns auf dieser Erde gebracht werden. Die haben das auch schon richtig verstanden und kapiert. Es geht also nicht darum, dass wir in den Himmel eingehen. Es geht darum, dass Segnungen vom Himmel uns auf dieser Erde gebracht werden. Und die größte Segnung, die es überhaupt geben kann, ist, dass Jesus Christus hier auf diese Erde zurückkommt, um hier auf Erden zu herrschen. Schauen Sie, in Römer Kapitel 6, da wird uns ja schon etwas gesagt über unseren gegenwärtigen Zustand. Nicht, dass wir im Himmel sind, und auch nicht, dass wir in den Himmel eingehen werden, wenn wir sterben, sondern, was sagt uns Römer Kapitel 6 und die Verse 1 bis 3? Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Aber jetzt Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Schauen Sie, die Auferstehung Christi wird auf uns symbolisch angewandt in dem Sinne, dass wir ebenfalls auch von dem toten falschen Leben, dem wir abgestorben sind, auferweckt wurden, um in einem neuen Leben zu wandeln. Das ist, was die Taufe symbolisiert. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind, Vers 5, ihm gleich geworden sind in dem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das bezieht sich jetzt auf die eigentliche Auferstehung, wenn wir gestorben sind und wenn wir dann auferweckt werden zu ewigem Leben. Aber schauen Sie, der Zusammenhang ist auch der. Wir sollen bereits heute schon an dieser Auferstehung teilnehmen, indem wir immer mehr und mehr so leben und so werden und so denken wie Christus. Wir sollen die Gesinnung haben, die Christus hat. Wir sollen vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und so weiter und so fort. Vers 11. So haltet auch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Also hier ist die Idee auch bereits schon die, wie sie nachher, wie wir sehen werden, im Epheserbrief klar und deutlich zum Ausdruck kommt, in diesen Stellen über die Himmlischen oder das Himmlische, dass wir eine Verbundenheit haben mit Christus. Dass wir mehr und mehr so leben sollen, wie Christus gelebt hat, als er auf Erden lebte, und wie er heute in uns lebt. Denn wenn wir getauft sind, haben wir den Geist Christi in uns, der, wie ich mehrfach jetzt betont habe, in uns lebt, in uns wirkt, er führt, wir folgen. Er in uns hilft uns, die Sünde zu überwinden, gerecht zu werden, gerecht zu bleiben, gerecht zu sein, aber wir müssen natürlich ihm folgen. Schauen Sie, wir sind heute bereits Botschafter. Botschafter für diese neue Welt, für das Reich Gottes. Sie können das nachher in Epheser 6 und Vers 20 nachlesen, da wird von Bote gesprochen. Aber der Ausdruck ist Botschafter. Paulus bezeichnet sich als einen Botschafter. Wahre Christen sind heute Botschafter für das Reich Gottes. Wir sollen Zeugnis ablegen für das Reich Gottes. Aber wie? Aber wie? Dadurch, dass wir allen Menschen, die wir so kennen, erzählen, ob sie es hören wollen oder nicht, dass wir den Glauben angenommen haben, dass wir jetzt nicht mehr diese falschen Dinge tun, dass ihr auch diese falschen Dinge nicht tun sollt, wie zum Beispiel, sagen wir es ruhig einmal wiederum, Ostern feiern, Weihnachten feiern und so weiter und so fort. Sollen wir herumgehen und allen mitteilen, dass wir jetzt gerechte Leute geworden sind oder dabei sind zu werden und ihr seid also diejenigen, die ihr dann schlimme Dinge erfahren müsst? Nein, als Christ, als individueller Christ, haben Sie lediglich die Aufgabe, wenn Sie gefragt werden, jemand fragt Sie, im Hinblick auf die Hoffnung, die in ihnen ist. Und er will es auch wirklich wissen, dass sie dann antworten. Aber auch da antworten sie kurz und antworten sie vorsichtig. Und sagen sie nicht zu viel. Wenn man zur Wahrheit kommt, dann hat man immer das Bedürfnis, ich weiß das selbst auch, ich habe den gleichen Fehler gemacht, dass man anderen, vor allen Dingen Menschen, die man so gerne liebt, unbedingt alles mitteilen will, was man so gerade erkannt hat, denn man hat es ja erkannt, dann müssen die es ja auch erkennen. Aber die können es eben nicht erkennen, denn man kann es nur dann erkennen, wenn Gott einen sieht, wenn Gott einem den Verstand öffnet. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich persönlich halte es für absolut nicht richtig, wenn Christen auf dem Facebook da jetzt religiöse Dinge verbreiten, Bibelstellen zitieren sogar. Denn was bringt das? Was bringt das? Je nachdem, was ihre Freunde sind, auch diejenigen, die möglicherweise gar keine Christen sind, die lesen das und die sagen, ja, was sind denn das für komische Leute jetzt geworden? Was ist mit dem, was ist mit der los? Nein, das ist nicht etwas, womit sie jetzt Christus bekennen. Sie bekennen Christus dadurch, wie sie leben. Sie sind ein Licht. Die Menschen sehen ihre guten Werke. Wenn sie ein Licht hören, dann ist schon etwas faul mit dem Licht, dann ist etwas kaputt dran. Nein, sie leben still, den Weg Gottes. Und wenn das jemand dann sieht und er fragt sie, dann können sie ihm antworten. Aber nicht irgendwo jetzt Christus bekennen, wie es so schön heißt, in dem Sinne, dass man jetzt aller Welt herausposaunt, dass man jetzt den Weg der Wahrheit gefunden hat. Das ist nicht ein Bote, ein Botschafter Christi. Nur wenn es um die Kirche Gottes geht, wenn es um diejenigen geht, die die Aufgabe haben, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu verkündigen, wie zum Beispiel die Predigerschaft, natürlich die Predigerschaft, und diejenigen, die von der Predigerschaft dazu ausdrücklich aufgerufen sind, die müssen natürlich ganz allgemein diese Dinge verkünden, wie ich es heute in diesem Programm auch tue, aber es ist allgemein. Der Zuschauer, der kann abschalten, der kann weiter zuhören, wenn er interessiert ist, aber es ist etwas, was eine allgemeine Verkündigung ist. Ich gehe auch nicht hin auf die Straße, in die Bank, zu Geschäften und fange da jetzt großartig an, bei denen jetzt herumzupredigen und denen zu sagen, ja, wenn jemand mir zum Beispiel sagt, frohe Weihnachten, dass ich dem jetzt erkläre, also hören Sie mal, passen Sie mal auf, ich will Ihnen mal was erklären über Weihnachten. Nein, so eben läuft das nicht. Da müssen Sie sehr aufpassen, dass Sie nicht Ihre Perlen vor die Säue werfen. In vielen Fällen ist das bereits schon geschehen, natürlich. Der Enthusiasmus ist da. Man muss aufpassen, dass man nicht diesen falschen Enthusiasmus dann ins Leben ruft und anderen mitteilt, denn dadurch stiftet man sehr viel mehr Schaden an als Nutzen, unabhängig davon, dass die Bibel sagt, man solle es nicht tun. Wir sind also Botschafter für das Reich Gottes, das kommen wird. Es heißt, dass unsere Bürgerschaft im Himmel ist. Ja, natürlich, wir gehören dem Reich Gottes an, das aber auf die Erde kommen wird. Das können Sie in Philipper Kapitel 3 und Vers 20 nachlesen. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Christus sagt das deutlich in Lukas 10 und Vers 20. Das möchte ich kurz einmal jetzt vorlesen. In Lukas 10 und Vers 20 wird davon gesprochen, dass unsere Namen, Ihr Name, im Himmel aufgeschrieben sind. Was für ein Name ist das? Wie ist er aufgeschrieben? Ist er jetzt im Hebräischen aufgeschrieben, weil man ja im Hebräischen Namen benutzen soll? Einige meinen, man müsste zum Beispiel Gott mit hebräischen Namen auch heute anrufen und benutzen das Wort Yahweh, sagen wir mal, für den Vater, wenn Sie verstehen, dass Yahweh der Vater ist. In meisten Fällen allerdings ist das Wort Yahweh im Alten Testament auf Christus angewandt worden, gar nicht mal auf den Vater. Es gibt einige wenige Stellen, wo es eben auch auf den Vater angewendet wird. Und natürlich wird dann auch ein griechisches Wort, ein hebräisches Wort eigentlich, sollte ich sagen, benutzt für Jesus. Und man meint damit, dass man jetzt auf diese Weise in Gott wohlgefälliger Art und Weise Gott anbetet, mal man benutzt dann hebräische Namen. Das Problem ist zweierlei. Zunächst einmal weiß keiner überhaupt, wie das Wort Yahweh ausgesprochen wird. Man weiß es nicht. Man sagt, es ist Yahweh, aber man weiß nicht, ob es wirklich Yahweh ist. Man geht davon aus, dass es keineswegs Jehova war. Aber auch mit Yahweh ist das sehr unklar. Die Bedeutung ist wichtig. Ich bin, der ich bin, der ewig Existierende. Deswegen heißen wir auch die Kirche des ewigen Gottes. Schauen Sie, aber die Idee, dass man jetzt hebräische Namen benutzen muss, um Gott anzubeten, ist eigentlich eine gefährliche. Ich sage Ihnen auch warum. Zunächst einmal im Neuen Testament. Das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben worden. Kontinuierlich wird von Gott gesprochen im Deutschen. Nicht von Yahweh, nicht von irgendeinem griechischen Wort. Gott. Theos im Griechischen. Christus spricht von Gott, dem Vater. Der Apostel Petrus spricht von Gott, dem Vater, spricht von Jesus Christus. Keine hebräische Ausdrucksweise wird in der Bibel im Neuen Testament benutzt, eine griechische. Die Idee ist, wir sollen Gott anbeten, wie uns die Bibel es zeigt. Wenn Sie eine deutsche Bibel haben, dann beten Sie Gott an als Gott, den Vater, und als Jesus Christus, den Sohn. Das heißt, direkt sollte man auch sein Gebet nicht an Christus richten. Im Großen und Ganzen richtet man sein Gebet an Gott, den Vater. Aber man kann im Namen Jesu Christi sprechen, der unser Hohepriester ist, der für uns eintritt. Aber Christus sagt uns selbst, betet den Vater an, sprecht euer Vater, denn du bist im Himmel. Aber das Problem ist natürlich auch hier, geht es nicht darum, dass man dieses sogenannte Vaterunser immer und immer wieder wortwörtlich betont und wiederholt. Dann plappert man wie die Heiden. Es geht um die Konzepte, die hier erwähnt werden. Also diese ganze Idee, man muss jetzt Gott mit hebräischen Namen anrufen, von dem man noch nicht mal weiß, wie die Namen überhaupt waren, ist gefährlich aus diesem Grunde. Es gibt dann nämlich gewisse Strömungen. Es gibt diese sogenannte heilige Namensbewegung. Und wenn man da diese heilige Namensbewegung nicht befolgt, genau diese Idee jetzt, dann kann man das Heil nicht erlangen. Absoluter Unfug. Absoluter Unfug. Man macht eine falsche Ideologie, fast einen Götzendienst daraus. Und so dann ist auch so, dass viele auch messianische Juden diese Idee haben, man müsse also jetzt auf hebräische Art und Weise Gott den Vater anbeten und Christus anbeten und haben damit natürlich auch diese ganzen ritualen Dinge mit verknüpft des Alten Testamentes, die heute für uns eben keine Gültigkeit mehr haben, die abgeschafft sind, die Christus erfüllt hat, die für uns nicht mehr notwendig sind. Beschneidung ein Teil, aber es gibt viel mehr, wo die Bibel ganz klar zeigt, dass das heute nicht mehr notwendig ist für Christen. Aber die haben dieses Gepäck nach wie vor mit sich geschleppt und verbinden das alles. Und wer sich dann auf diese Dinge einlässt, wird total, natürlich absolut total verwirrt. Also da möchte ich auch sagen, da soll man sehr aufpassen. Aber kehren wir jetzt zu dem zurück, was in Lukas 10 und Vers 20 gesagt wird. Ich sage das deutlich, weil ich mehrere Schreiben auch bekommen habe, wo Leute felsenfest davon überzeugt sind, sie müssten also jetzt Gott, den Vater, mit Jahwe anbeten. Wie ich sagte, normalerweise bezieht sich der Ausdruck Jahwe sogar auf Christus, gar nicht auf Gott, den Vater. Aber wie gesagt, auch da weiß man ja gar nicht, wie das ausgesprochen worden ist. Und dann wird von Jesus Christus gesprochen, er wird dann ein hebräischer Name benutzt, wo man meint, dass es der Name sei, den Jesus hatte. Aber im Neuen Testament ist es im Griechischen geschrieben worden. Dieser Name taucht da gar nicht auf. Aber sie sind dadurch sehr verwirrt und verwirren vielleicht andere. Und das ist die Gefahr. Aber hier lesen wir Lukas Kapitel 10 und Vers 20. Da sagt nämlich Christus zu den Jüngern, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber darauf oder darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nun, in Philipper Kapitel 4. Was für Namen sind das? Wo sind die geschrieben? Philipper, Kapitel 4 und Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Schauen Sie, es gibt ein Buch des Lebens. Ihr Name muss in diesem Buch des Lebens stehen. Wenn er im Buch des Lebens steht, dann werden Sie bei der Wiederkunft Jesu Christi zu einem unsterblichen Geistwesen in der Familie Gottes verwandelt werden. Wenn Ihr Name noch nicht im Buch des Lebens steht, wird das zu dem Zeitpunkt noch nicht geschehen. Aber schauen Sie, deswegen ist es notwendig, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Und dann versteht man auch, sollte man zumindest, was in Kolosser 1 gesagt wird. Kolosser, Kapitel 1 und Vers 13. Kolosser 1 und Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Nicht, dass wir jetzt im Himmel sind, wie einige fälschlicherweise behaupten, vor allen Dingen, wenn Sie die Stellen in Epheser lesen. Nein, wir sind jetzt unter der Macht, wenn Sie so wollen, der Autorität des himmlischen Reiches, der Autorität Gottes des Vaters und Jesus Christus. Er hat uns erlöst von der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Schauen Sie, wir sind bereits schon unter der Herrschaft des Reiches Gottes. Hoffentlich zumindest. Und jetzt schauen wir uns weitere Stellen an. Denn was bedeutet alles dies? Die nächste Stelle war Epheser 1 und Vers 20. Epheser 1 und Vers 20. Noch einmal, er hat durch ihn alles mit sich versöhnt. Oh, Entschuldigung, Epheser 1 und Vers 20. Bin ja jetzt in den Kolosserbrief gerutscht. Epheser 1 und Vers 20, wo es heißt, er hat in Christus gewirkt und durch sie, durch diese gewaltige Macht und Stärke, von der wir in Vers 19 lesen, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Aber was hier Paulus betont, ist die Tatsache, dass es aufgrund von Gottes des Vaters gewaltiger Kraft und Macht und Stärke war, dass Christus auferweckt wurde von den Toten, dass er jetzt im Himmel ist, in der Tat hier im dritten Himmel. In den himmlischen, aber hier wird das Wort himmlische in der Tat auf den dritten Himmel angewandt. Aber der Punkt, den Paulus hier machen will, ist, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Macht, mit der gleichen Stärke, mit der Gott Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, wird er auch uns, wenn Christus in uns wohnt, auferwecken von den Toten im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn wir dann gestorben sind. Und wenn wir noch leben, wird er uns mit der gleichen Macht und Kraft verwandeln. In ein unsterbliches Geistwesen, ein unsterbliches Gottwesen. in der Familie Gottes. Das ist der Punkt, den er hier machen will. Er sagt ja keineswegs, dass wir, wie Christus in den Himmel aufgefahren ist, auch wir in den Himmel auffahren. Nein, es geht um die Kraft, die Gott hat, um uns aufzuerwecken, wie er Christus auferweckt hat. In Epheser Kapitel 2 und Vers 6, auf diese Stelle hatten wir eben gelesen, lesen wir sie noch einmal, wo es heißt, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in den himmlischen, in Christus Jesus. Wie hat er uns mit auferweckt und mit eingesetzt in den himmlischen? Schauen Sie, wir haben bereits ja schon gesehen, dass Christus im dritten Himmel ist. Wir haben auch bereits schon die Gemeinschaft gesehen, die wir mit Christus und Gott dem Vater haben, als bereits gezeugte Mitglieder der Gottfamilie. Nun, Christus ist ganz buchstäblich im dritten Himmel. Aber wir können eine geistliche Gemeinschaft mit ihm haben. Und diese geistliche Gemeinschaft, die wird in 1. Korinther 1 und Vers 9 zum Beispiel angesprochen. 1. Korinther 1 und Vers 9. Und diese geistliche Gemeinschaft mit Christus müssen wir haben. Denn wenn wir sie nicht haben, dann haben wir auch keinen Teil an Gott, den Vater und Jesus Christus. 1. Korinther 1 und lesen wir Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Haben Sie diese Gemeinschaft in Ihrem Sinn? Verstehen Sie, dass wenn Sie heute etwas tun, dass Jesus Christus, unser Hohepriester, im Himmel ist, in den himmlischen, aber gleichwohl durch seinen Geist in Ihnen lebt, wenn Sie ein wahrer Christ sind? Haben Sie diese enge Gemeinschaft? Verstehen Sie, dass Sie nicht sich selbst mehr gehören, sondern Christus, der vom Himmel aus unter Gott dem Vater regiert? Das ist das, worum es hier geht. Wir sollen diese Gemeinschaft haben mit ihm. Und so lesen wir weiter in Epheser Kapitel 3 und in Vers 10. Eine weitere Stelle, wo das hier erwähnt wird, wo dieser Ausdruck in den himmlischen gebraucht wird. Aber hier in anderer Weise. Schauen Sie, damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Aber warum? Das heißt hier im griechischen Urtext, den Mächten und Gewalten in den himmlischen. Durch die Gemeinde. Na, das ist eine sehr interessante Stelle. Auf die wollen wir ein bisschen näher eingehen. Es geht hier um die mannigfaltige Weisheit Gottes. Aber es geht hier auch darum, dass diese mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten in den himmlischen verkündigt werden soll. Zunächst einmal eine Parallelstelle in 1. Petrus 1 und Vers 12. Und dann sehen wir auch schon gleich, wer mit diesen Mächtigen und Gewaltigen gemeint ist. Es geht hier um Engelwesen. 1. Petrus 1 und lesen wir Vers 12. Ihnen ist offenbart worden, also den alttestamentlichen Propheten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben. Also schauen Sie, was da alles hier gesagt wird. Durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, hier wiederum, vom Himmel wird er gesandt, eine Segnung vom Himmel wird uns zuteil, was auch die Engel begehren zu schauen. Also hier wird etwas verkündigt, was selbst die Engel nicht wussten. Die haben immer schon begehrt, dies zu verstehen, haben es nicht verstanden. Und es wird hier jetzt verkündigt, und schauen Sie sich den Zusammenhang an, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, wer ist das? Die Predigerschaft. Und sie haben es auch nicht von selbst aus getan, sondern durch den Heiligen Geist. Wenn jemand meint, dass er von sich aus, ganz individuell, total zur Wahrheit kommen kann, ohne die Kirche Gottes, ohne die Predigerschaft, die von Christus eingesetzt worden sind, das Evangelium zu verkündigen. Und sie tun es auch nicht von sich aus, sondern sie tun es durch den Heiligen Geist. Eine solche Person begeht einen sehr schweren Fehler. Nun, es kann schon sein, und es ist sicherlich auch so, dass vielfach Gott auf Menschen einwirkt, vielleicht sie zur Kirche bringt, aber die volle Fülle der Wahrheit haben sie mit Sicherheit noch nicht. Denn die wird durch die Kirche, durch die Predigerschaft in der Kirche verkündigt werden müssen. Das heißt, sie können nicht an Gott glauben, es sei denn, dass ihnen jemand etwas von Gott sagt. Und derjenige, der etwas von Gott ihnen sagt, im Römerbrief steht das, der muss von Gott gesandt sein. Der muss von Gott dazu ordiniert sein, dies zu tun. Aber der Punkt, den ich hier zum Ausdruck bringen möchte, ist auch, dass es um Engel geht, die begehren, etwas zu schauen, was ihnen noch unbekannt war, was aber jetzt durch die, die das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist bekannt wurde. In dem Zusammenhang kehren wir nun zurück zu Epheser 3 und lesen wir es noch einmal in den Versen 10 und 11. Da heißt es nämlich, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel, durch die Gemeinde. Und diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist Christus, der einem das Verständnis gibt, der der Gemeinde, der Kirche das Verständnis gibt, der Predigerschaft das Verständnis gibt, die Wahrheit zu verkündigen. Und zwar nicht nur den Menschen, sondern auch den Mächten und Gewalten in den Himmlischen. Was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Nun, der Kommentar Jameson, Fossil und Brown schreibt, es geht hier sowohl um die heiligen Engel als auch um die bösen Engel, die gefallenen Engel. Denn das Wort in den Himmlischen kann sich eben auf beide beziehen. Er schreibt hier, es sind Wesen, die zunächst einmal in der Luft herrschen, genau was auch andere Stellen uns zeigen. Es geht hier um die Dämonen. Auch denen soll die Wahrheit verkündigt werden, wie Christus damals auch zur Zeit von Noah den Geister im Gefängnis, wie es heißt, die durch ihre eigene perverse Haltung gefangen sind, Fürsten der Finsternis geworden sind. Die sind ja nicht buchstäblich gefangen heute, die leben ja nach wie vor hier auf dieser Erde, wandern hin und her. Das heißt, der Satan, der wandert hin und her wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Aber sie leben in der Gefangenschaft ihrer eigenen Finsternis, ihrer eigenen Dunkelheit. Aber Christus hat mit denen gesprochen damals, hatte sie scheinbar gewarnt. Hier wird das Gleiche zum Ausdruck gebracht. Hier sollen also auch durch die Kirche solche bösen Engel gewarnt werden. Warum? Nun, auch das wird demnächst vielleicht deutlicher werden. Ich hatte einige Predigten über dieses Thema gegeben. Wir sind dabei, eine deutsche Broschüre zusammenzustellen über Engel, Dämonen und die geistige Welt. Wir sind fast dabei, dass wir sie dann in das Endprodukt verwandeln können und dann werden wir sie auf unserer Webseite dann aufladen und vielleicht auch dann noch drucken, sobald wie möglich. Aber es geht darum, dass möglicherweise, und ich sage möglicherweise, einige, und ich sage einige, der Dämonen vielleicht noch zur Reue kommen können. Es geht nämlich darum, dass vielleicht nicht alle Engel, die damals dem Satan gefolgt sind, die unvergebbare Sünde begangen haben. Vielleicht, ich sage vielleicht. Unsere Broschüre wird dies deutlich erklären, warum das eine Möglichkeit ist im Hinblick auf das, was die Bibel uns lehrt. Das mag vielleicht ein Grund sein, warum Jesus Christus den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Das mag vielleicht ein Grund sein, warum wir hier lesen, dass durch die Kirche die Weisheit Gottes sogar den falschen Engeln, den bösen Engeln, den gefallenen Engeln verkündigt wird, aber eben auch den Guten. Schauen Sie, wenn Engel noch nicht einmal alles verstehen und diese Erkenntnis durch die Kirche Gottes erfahren müssen, wie viel mehr die Mitglieder der Kirche, wie viel mehr jene, die zur Kirche geführt werden. Die Idee, dass man alles von sich aus weiß oder vielleicht sogar noch weitaus besser weiß, als die von Gott ordinierten Geistlichen, die aufgrund des Heiligen Geistes, den sie für viele, viele Jahre bereits haben, eine Erkenntnis von Gott besitzen, die natürlich, natürlich in jeglicher Weise, sagen wir einmal, der Erkenntnis jemanden, der gerade so zur Wahrheit kommt oder der vielleicht so ein paar Jahre erst in der Kirche ist, übersteigen muss. Das ist doch selbstverständlich. Deswegen hat eben Christus auch in der Kirche gewisse Positionen eingesetzt. Und wir haben immer gesagt, dass wenn jemand zu einer höheren Position, zu einem höheren Rang ordiniert wird, sagen wir mal von einem Ältesten zu einem Pastor oder von einem Pastor zu einem Evangelisten, dass Gott einem dann auch mehr von seinem Heiligen Geist geben muss, aber nicht aufgrund von jetzt großer Gerechtigkeit, sondern darum, dass diese Person dann ihre Funktion, ihre Aufgabe besser erfüllen kann. Warum? Damit die Mitglieder nicht hin und her geworfen werden mit jeder Form von Doktrin und Spekulation, sondern dass wir alle zur Einheit, zur Wahrheit des Glaubens kommen. Es geht um die Glaubenseinheit. Die kann nicht existieren, wenn jeder so seinen eigenen Ideen nachgeht und dann eben meint, die den anderen verkünden zu müssen. Das stiftet Zwietracht an. Und Gottes Kirche kann eine solche Zwietracht nicht erlauben. Aber hier der Punkt ist der. Selbst Engelwesen lernen von der Evangeliumsverkündigung und der frohen Botschaftsverkündigung und den weiteren Lehren innerhalb der Kirche Gottes, der wahren Kirche Gottes, selbst Engelwesen erfahren Dinge, die sie vorher nicht kannten. Wie viel mehr? Wie viel mehr gilt das dann für Menschen? Und die letzte Stelle, die ich hier noch kurz erwähnen möchte, noch einmal, ist in Epheser Kapitel 6 und in Vers 12. Auch das hatten wir ja besprochen und bereits schon gelesen. Lesen wir es noch einmal. Epheser 6 und Vers 12. Denn auch hier geht es um diese himmlischen, aber ist hier der Bezugspunkt auf die falschen, die gefallenen Engelwesen, die hier auf Erden herrschen, aber durch die Luft. Durch die Luft. Und so heißt es. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Das heißt ja mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Aber es geht um die bösen Geister in den himmlischen. Das gleiche Wort. Hier geht es ganz klar nicht um den dritten Himmel, denn wie ich sagte, die herrschen auch, nachdem sie herausgestoßen worden sind aus dem dritten Himmel, bei ihrem zweiten Versuch, Gott vom Thron zu stürzen, herrschen aber nach wie vor hier auf dieser Erde durch die Luft, um Menschen zu verführen. Und der Punkt, den hier Paulus bringt in Epheser 6, ist auch wiederum der, dass wir in Vers 11 die Waffenrüstung Gottes anziehen müssen, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Alleine können wir das nicht. Alleine können wir nicht von uns aus gegen Satan und seine Dämonen siegreich sein. Wir brauchen Gottes Kraft und Gottes Kraft wird uns gegeben. Und diese ganze Waffenrüstung, die hier beschrieben wird, das sind alles Teile einer geistlichen Waffenrüstung. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht im Krieg gegen andere Menschen. Aber wir kämpfen einen geistlichen Kampf gegen Satan und seine Dämonen, die in den himmlischen sind, die, sagen wir mal, in der Erdatmosphäre sind und von da aus ihre falschen Ideen an die Menschen weitergeben. Man könnte sich das so vorstellen, dass die ganze Erde von diesen falschen Ideen Satans, der in der Luft herrscht, umgeben ist. Und das ist leider auch der Fall. Deswegen ist Gott, oder vielmehr Satan, der Gott dieser Welt. Deswegen hat Satan die ganze Welt verführt. Deswegen hat Satan die Menschen in seiner Gewalt, wie es ja so schön heißt. Und wir alle waren Gefangene Satans, des Teufels, bevor Gott uns den Verstand geöffnet hat, um aus dieser Gefangenschaft herauszukommen. Das ist mit den himmlischen gemeint. Es kommt immer auf den Zusammenhang an. Es kann sich eben, wie gesagt, um himmlische Dinge drehen, die im dritten Himmel sind. Es kann sich um Gott, den Vater und Jesus Christus drehen, die im dritten Himmel sind. Es kann sich um Segnungen drehen, die aus dem dritten Himmel heraus uns gegeben werden. Es kann sich um diese geistliche Dimension der Gemeinschaft handeln. Es kann sich eben auch um böse Geister handeln, die in den himmlischen sind, in dem Himmel, dem ersten Himmel oder durch den ersten Himmel herrschen, die leben hier auf Erden, auch das wiederum klar zu machen, die schweben da nicht irgendwo in der Atmosphäre herum, aber sie leben auf Erden, aber durch ihren Geist, den sie ja auch haben, können sie andere durch die Luft beeinflussen. Nun, zum Abschluss hierzu kurz zwei Bemerkungen, die ich sehr gut fand, aus der Schlachterbibel. Zunächst einmal zurückkehrend zu Epheser 1 und Vers 3. Denken wir daran, wie wir das hier auch gelesen haben, aus der Schlachterbibel übersetzt. Gepriesen sei Gott und Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen, dann schreiben die Regionen in eckigen Klammern, in Christus. Und die erklären dies jetzt folgendermaßen in der Anmerkung. In den himmlischen Regionen, wörtlich in den himmlischen. Das bezieht sich auf Gottes himmlisches Reich, dem alle seine Segnungen entstammen. Und dann, wenn es heißt in Christus, Gottes überströmende Segnungen gehören nur den Gläubigen, die durch Glauben an Jesus Christus seine Kinder sind und denen somit das gehört, was Christus hat, einschließlich seiner Gerechtigkeit, Hilfsquellen, Vorrechte, Stellung und Macht. Eine sehr schöne Beschreibung dessen, was hier gemeint ist. Nicht, dass wir in den Himmel eingegangen sind, nicht, dass wir im Himmel schon wohnen, irgendwo unsere Seele wohnt im Himmel, unsere Körper leben noch hier auf Erden, das ist damit keineswegs gemeint. Es geht um diese Gemeinschaft, um die Segnung, die wir von Gott erhalten können. Und eine weitere Anmerkung in der Schlachterbibel in Epheser 2 und in Vers 6. In Epheser 2 und Vers 6, wiederum zunächst einmal aus der Schlachterbibel vorgelesen, er hat uns mit auferweckt, also Gott der Vater hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in eckigen Klammern in Christus Jesus. Auch hier die Anmerkung. Der übernatürliche Bereich, wo Gott regiert, bezeichnet dieser Ausdruck. Jedoch die übernatürliche Sphäre, wo zurzeit Satan regiert. Dieses geistliche Reich ist der Ort, an dem sich die Segnungen und das Erbe der Gläubigen befinden. Das ist richtig. Unser Lohn ist aufbewahrt im Himmel, aber wenn Christus kommt, wird er ihn mit sich bringen. Worauf ihre Gefühle gerichtet sein sollten und wo sie Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Es ist das Reich, aus dem alle Offenbarungen von Gott stammen und wohin jeder Lobpreis und alle Bitten gehen. Das ist sehr richtig. Also schauen Sie, diese Segnungen kommen von Gott. Sie werden uns aus dem Himmel auf diese Erde, wo wir sind, gegeben. Aber wir sollen uns natürlich an Gott im Himmel wenden. Und auch insoweit schon eine gewisse himmlische Gemeinschaft haben, wenn Sie es richtig verstehen. Die Idee, dass wir Kontakt haben mit Gott dem Vater. Dass wir manchmal mit unserem Geiste uns sogar das vorstellen können, was in der Offenbarung beschrieben steht, wenn es um den dritten Himmel geht. Wie herrlich diese Welt ist. Aber auch, dass es darum geht, dass wenn Christus zurückkommt, was dann für eine herrliche Welt hier auf Erden sein wird. Und wenn dann, nach Abschluss des Millenniums, Abschluss des großen weißen Throngerichtes, Abschluss der dritten Auferstehung, eine neue Himmel und ein neuer oder vielmehr eine neue Erde und neue Himmel geschaffen werden, wie das dann sein wird mit dem himmlischen Jerusalem, das dann auf die neue Erde kommen wird. Alles dies kann man sich mit seinem geistigen Auge bereits vorstellen. Insoweit kann man bereits in den himmlischen sein, sozusagen diese himmlische geistige Gemeinschaft haben. Aber was diese Stellen eben nicht besagen, ist die Tatsache, dass wir eben nicht in den Himmel eingehen werden. Zu keinem Zeitpunkt. Auch die Idee, dass wenn Christus zurückkommt, dass er uns dann irgendwie entrücken wird. Vielleicht kommt Christus zweimal zurück, wie einige meinen, entweder sichtbar oder unsichtbar. Und wir werden dann entrückt und in den Himmel versetzt werden, in den dritten Himmel. Und irgendwo dann im dritten Himmel sein für eine gewisse Zeit und dann mit Christus wiederum zurückkommen. Ist nicht eine Lehre, die der Bibel entstammt. Diese Idee der heimlichen Entrückung entstammt Leuten vor vielen, vielen, vielen Jahren, die Visionen hatten, angebliche Visionen hatten. Und die angeblich dann auch in diesen Visionen erkannten, dass Christus schon längst hätte zurückkommen müssen. Und dann kamen sie auf diese Idee mit dieser heimlichen Entrückung. Ja, Christus ist ja auch zurückgekommen, aber eben heimlich, hat uns dann in den Himmel versetzt. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen Sie, entweder Sie glauben dem, was die Bibel lehrt. Und die Bibel sagt uns, dass keiner gen Himmel gefahren ist und auch keiner gen Himmel fahren wird. Warum sollte David nach wie vor hier auf Erden sein, im Grab, tot? Warum sollte Henoch und Elia nach wie vor tot im Grabe sein? Die sind ja nicht in den Himmel gefahren, wie Christus deutlich sagt. Wenn alle Menschen, die sterben, sofort in den Himmel eingehen, Gerechte zumindest. Das gibt ja aber gar keinen Sinn. Und die Auferstehung gäbe auch keinen Sinn. Denn warum sollen wir auferweckt werden von den Toten, wenn wir bereits leben? Nein, darum geht es nicht. Sie müssen daran glauben, dass die Bibel sagt, Christus wird einmal zurückkommen. Und wenn er zurückkommt, dann werden wir auferweckt werden von den Toten. Und dann werden wir unter ihm auf Erden herrschen, mit ihm. Und wir werden das Erdreich besitzen. Die Idee hört sich vielleicht sehr schön an, man geht in den Himmel ein, wenn man stirbt. Aber die Idee, man geht in die Hölle, wenn man stirbt, die hört sich nicht so gut an. Aber das Problem ist, in beiden Fällen ist es nicht richtig. Wir warten auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Hoffentlich nicht zur Auferstehung der Verdammnis, Aber wir warten darauf. Und wir müssen uns darauf konzentrieren und beten zu Gott, den Vater, dass er Christus bald zurücksenden wird auf diese Erde. Denn wie ich schon des Öfteren gesagt habe, es werden schreckliche Dinge hier auf Erden erfolgen, in der nicht allzu fernen Zukunft. Und wir müssen in der Tat Gottes Schutz haben. Aber machen Sie sich auch keine Sorge im Hinblick auf die Taufe. Einige, die sind so übereifrig jetzt dabei, die wollen sich unbedingt taufen lassen. Schauen Sie, die Taufe bringt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie nicht die Voraussetzungen für die Taufe erfüllen. Und dazu gehört auch, wenn Sie die Lehren und Wahrheiten der Bibel kennen, zumindest die fundamentalen Lehren und Wahrheiten. Wenn Sie noch nicht einmal etwas wissen über wer und was Gott ist. Wenn Sie nach wie vor an die Dreieinigkeit glauben, sagen wir einmal. Und dass der Heilige Geist eine Person sei und dass Sie nach wie vor gewisse Dinge tun können, die die Bibel verbietet, dann bringt Ihnen die Taufe nichts. Wir haben eine kostenlose Broschüre über die Taufe. Die sollten Sie auf alle Fälle lesen, um zu erkennen, was es bedeutet, zu bereuen, was es bedeutet, zu glauben, was es bedeutet, das Opfer Jesu Christi anzunehmen. Wenn Sie meinen, Christus sei ein normaler Mensch gewesen, er habe vor seiner Geburt als Mensch nicht existiert, wenn Sie nicht verstehen, dass Christus das zweite Mitglied der Gottfamilie war, der Sohn Gottes war, der immer schon mit dem Vater gelebt hat, dann haben Sie keinen Erlöser. Dann können Sie auch nicht an das Opfer Jesu Christi glauben. Das ist unmöglich. Sie verstehen gar nicht, wer und was Christus eigentlich war. Also alles dies sind wichtige Dinge. Lesen Sie bitte unsere Broschüre, zumindest über die Taufe, aber auch die anderen Broschüren, die wir Ihnen kostenlos anbieten. Wir bieten sie Ihnen an, damit Sie die Wahrheit erkennen und damit Sie die Wahrheit frei macht von falschen Ideen und falschen Vorstellungen und von der Sünde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.